Weltflucht leicht gemacht. Von verkaufstüchtigen Elfen und pantheistischen Waldausflügen. Feen und Zauberhaftes begegnet einem nicht nur auf literarischen Pfaden, sondern auch auf sozialen Plattformen. Mit dem entsprechenden Algorithmus wird der Feed schnell von Ihnen hier bevölkert. Blonde Damen in floralen Rüschenkleidern, die durch verwunschene Waldlandschaften schweben. Dampfender Tee, der in handgetöpferte Tassen gegossen wird. Gepresste Blumen, die in alten Holzrahmen arrangiert und an die Wand gehängt werden. Nichts davon ist per se außergewöhnlich, aber all dem scheint ein Hauch von Magie inne zu wohnen. Ein Schelm, wer denkt, dass das wohl am passend gewählten Instagram-Filter liegt. Solche Inhalte tragen oft den Hashtag Cottagecore. Dabei handelt es sich um eine Internetästhetik, die in diesen Bildern und Videos als kompletter Lifestyle zelebriert wird. Der Kern des Ganzen? Eine Feier des einfachen Lebens. Gerne auf dem Land, sehr gerne mit Tieren und Wildblumenwiese. Leitgefühl, Nostalgie. Vintage-Kleidung, Vintage-Möbel, Vintage-Geschirr. Nicht wirklich gebraucht, versteht sich. Es soll ja nur so aussehen. Alles fürs gute Feeling gewissermaßen. Ob die Vergangenheit wirklich so aussah, Spoiler, tat sie nicht, ist dabei nebensächlich. Manche dieser Accounts haben Hunderttausende oder gar Millionen von Followern und machen mit ihrem Content ordentlich Kohle. Kanäle wie Cottage Fairy beispielsweise stellen das romantische Hüttenleben in den Mittelpunkt. Paola Merrill, die Frau hinter der Fee, zeigte über Jahre auf YouTube ihr Leben in einem pittoresken Tal im Bundesstaat Washington, bis sie 2024 ihren Kanal stilllegte. In ihren Aquarellen und Zeichnungen, die sie auf verschiedenen Plattformen verkauft, spielen Elfen, Trolle und andere mystische Wesen eine wesentliche Rolle. In ihren Videos meandert sie barfuß über Waldlichtungen. Die Message: Eins sein mit der Natur. Manchmal wirkt das fast schon spirituell und auch die eingeblendeten Sprüche und Voice-Overs verleihen dem Ganzen einen esoterischen Touch. Im Zentrum steht die Idee einer belebten und beseelten Natur. Keine neue Erfindung, denn dieser philosophische Grundgedanke zog sich durch die Jahrtausende. In der europäischen Geistesgeschichte findet er sich bei den schon eingangs erwähnten Vorsokratikern. Einer von ihnen hieß Xenophanes und war ein bekannter Rhapsode, sozusagen der Herbert Grönemeyer des 6. Jahrhunderts vor Christus. Ihm werden in seinen lyrischen Texten auch philosophische Ideen zugeschrieben, wie die eines ewigen, unveränderlichen Seins. Diese Form der Gottesvorstellung unterschied sich radikal von der antiken Göttermythologie. Zeus, Aphrodite und der Rest des Olymps sahen in den Kunstwerken der Zeit nicht nur wie Menschen aus, sie verhielten sich auch so. Meist sogar noch eine Spur wüster. Damit konnte Xenophanes nicht das Geringste anfangen. Herrscht doch nur ein einziger Gott, unter Göttern und Menschen der Größte, weder an Aussehen den Sterblichen ähnlich, noch an Gedanken. Ganz sieht er, ganz denkt er, ganz hört er. Seine Vorstellung von Göttlichkeit war immateriell und sie drückte sich nicht in einer Ähnlichkeit zum Menschlichen, sondern gerade in der Vielgestaltigkeit der uns umgebenden Welt aus. Das bedeutete für Xenophanes im Umkehrschluss, dass die Natur und alles in ihr beseelt und insofern göttlich war. Diese Allgöttlichkeit wird als Pantheismus bezeichnet und taucht auch in Philosophien und Religionen aus anderen Teilen der Welt auf. Die Cottagecore-Bewegung nimmt daran Anleihe, freilich ohne das in aller Regel groß zu thematisieren. Der wahrscheinlich gewünschte Effekt? Das Ganze kommt deutlich tiefsinniger daher, als es bei einer kritischen Betrachtung aussehe. In der Vermarktung verkümmert vieles zu einer Pseudospiritualität, die so vage bleibt, dass sie möglichst anschlussfähig für alles und jeden ist. Beim Stichwort Marketing wären wir dann auch wieder bei unseren InfluencerInnen. Das Einssein mit der Natur wird hier von allem als Rückzug von der modernen Welt verstanden, die mit ihrer Schnelligkeit und ihren Ansprüchen überfordert. Die erlösende Flucht in die Natur findet inhaltlich, aber vor allem auch ästhetisch Niederschlag. Ob das Tempo der Schnitte, die Musik oder die in erdigen Farben gefilterten Insta-Stories, alles ist langsam und sanft als Kontrast zur feindlichen Außenwelt mit ihren Rush-Hours und Karrierehamsterrädern. Kontemplation und Kunsthandwerk stehen gleichberechtigt neben häuslichen Tätigkeiten, vom Obsteinwecken bis zum Gemüseanbau. Die Followerschaft honoriert es mit Klicks und Likes. Man kann das entspannend und heilsam finden oder es als lahm und irrelevant abtun. Wobei man bei der negativen Wertung kritisch hinterfragen könnte, welche Kriterien es sind, die eine Form des Entertainments wertvoll und die andere weniger hochwertig erscheinen lassen. Das Interessante an diesen Videos und Posts für unsere Forschungsreise in Sachen Overthinking ist aber etwas anderes. Während bei einer fiktionalen Serie oder einem Spielfilm die klare Verabredung zwischen Machenden und Konsumierenden darin besteht, dass beide Seiten wissen, dass hier künstlich und idealerweise auch kunstvoll eine Illusion erzeugt wird, tun viele der YouTuberInnen so, als hätte das Dargestellte etwas mit normalem Alltagsleben zu tun. Dabei ist doch völlig offensichtlich, was hier als Simple Life in der ländlichen Idylle verkauft wird, ist eine Inszenierung. Zugegeben, es gibt Accounts, die dieses Thema offen ansprechen. Morgan Long etwa ist Literatur-YouTuberin. Sie erzählt dem Publikum von ihren Lieblingsbüchern und nimmt es mit auf Streifzüge durch Buchläden und Lesecafés in Portland, Oregon. Alles steht unter den Headlines Magical und Cozy. In einem ihrer Videos wagte sie sich allerdings aus der Illusionsecke und zeigte zunächst eine kurze Sequenz, wie man sie von ihrem Kanal kennt. Direkt im Anschluss ist zu sehen, wie und vor allem mit welchem Aufwand diese wenigen Minuten gedreht wurden. Vom Filmen der extra rückdatierten Uhrzeit auf dem Smartphone, um das frühe Aufwachen und Aufstehen zu bebildern, über das Zähneputzen mit halb ausgeleuchtetem Badezimmer bis zum zigfachen Kamera-Umpositionieren für das Einfangen von Hundespaziergängen. Letzteres gleicht eher einem Hindernislauf als einem entspannten Walk in the Nature. Kamera aufstellen, durchs Bild gehen, zurücklaufen, prüfen, ob der Shot passt, gegebenenfalls wiederholen, zur nächsten Location. Später schneiden, bearbeiten, musikalisch untermalen, etc. Was im Ergebnis leichtfüßig wirkt, ist jede Menge Planung, Scripting, Vorbereitung und notfalls Wiederholung. Longs Botschaft: Was ihr hier als heimlich wirkenden Content seht, ist nicht die Realität, sondern sorgfältig kuratiert. Ein ehrliches Statement. Und in dieser Form eher selten. Problematisch wird es, wenn genau das nicht geschieht. Wenn Zuschauende diese Illusion für bare Münze nehmen oder gar versuchen, die dargestellten Idealbilder nachzuahmen. Denn genau an dieser Stelle kommt der Business-Aspekt des Ganzen ins Spiel. Mal mehr, mal weniger subtil werden im Insta- und TikTok-Game vor allem Produkte verkauft. Wer sich fair und korrekt verhalten will, blendet Werbung, Ad, im Video ein oder erwähnt wenigstens auf der Tonspur, dass die ach so nostalgisch wirkende Emaillepfanne als kostenloses Probeexemplar ins Haus geflattert ist. Dass für die tolle Partnerschaft mit dieser wunderbaren Brand auch Geld aufs Konto geflossen ist, wird gern mal unter den mit Promocode und Affiliate-Link lukrativ beworbenen Teppich gekehrt. Mit Back to the Roots hat das Ganze also herzlich wenig zu tun und vor allem nicht mit Nachhaltigkeit. Obwohl genau das eines der Labels ist, die sich Cottagecore gern selbst aufklebt. In ihrem Ratgeber Escape to Cottagecore beschreibt Ramona Jones, dass der Lifestyle auch durchaus da beginnen kann, wo man es sich nur zu Hause mit einer Tasse Tee gemütlich macht und ein Buch liest. Solange man das eben bewusst tut. Die Überschneidungen zum skandinavischen Hygge sind kaum zu übersehen. Und eine entsprechende Banderole um Wolldecken, Windlichter und Wanddeko steigert den Verkaufswert. Cottagecore ist also vor allem eins: ein Branding. Von Nachhaltigkeit ist entgegen Jones' Plädoyer nicht mehr viel übrig, wenn die komplette Wohnungseinrichtung aus dem Fenster gekickt werden muss, um auf Cottage-Style getrimmte Stühle, Schüsseln und Schnickschnack zu besorgen. Im Endeffekt geht es auch hier um das, was InfluencerInnen generell häufig tun. Konsum befeuern. Und weil wirklich handgenähte Kleidung oder handgefertigte Korbwaren sehr teuer sind, haben die Fast Fashion und Dekoindustrie den Trend für ihre Billigprodukte entdeckt. Hauptsache, die Optik stimmt. Ein ziemlicher Bruch zur ökologischen und antikapitalistischen Weltflucht, die auf ideeller Ebene des Cottagecore propagiert wird. Vielleicht overthinke ich die Bedeutung dieses Trends? Doch auch wenn das so ist, Vielleicht zuckt jetzt auch so manche mit den Schultern und denkt sich, kein Grund, sich aufzuregen. Lass das Drama-Lama im Stall. Im schlimmsten Fall ist das alles ein Beispiel für sinnloses Shopping. Aber das gibt es anderweitig ja auch. Über den ganzen optischen Einrichtungsklimbim vergisst man allerdings leicht, wohin diese Form des Eskapismus der Anhängerinnenschaft nochmal genau führen wollte. Heraus aus dem Alltag. Okay, verstanden. Aber mit welchem Ziel auf der Timeline? Die Antwort? In eine frühere, bessere Zeit. Mit möglichst wenig Digitalität, außer natürlich der, die es überhaupt möglich macht, das alles zu filmen und online zu stellen. Eine Ironie, die in den geteilten Inhalten selten reflektiert wird. Die Cottagecore-Welt liegt also irgendwo vor Entwicklungen wie Arbeitsteilung und Industrialisierung, will aber gleichzeitig bitteschön nicht auf Errungenschaften wie medizinische Versorgung und Bildungszugang verzichten. Kurz, diese weich gezeichnete Version einer angeblich guten alten Zeit gab es in dieser Form nie. Das ist zugegebenermaßen kein Denkfehler, der diese Bewegung als erste auf die Füße fällt. Das Landleben ob seiner romantischen Einfachheit zu feiern, hat eine beeindruckend lange Tradition. Bereits in der Antike wurde das Leben von Hirten in lyrischen Ergüssen festgehalten. Das Genre der sogenannten Bukolik befriedigte ein offenbar vorhandenes Interesse der gestressten römischen Patrizier nach ein bisschen Idylle. Dass dem wohlsituierten Römer, während er einem bukolischen Gedichtvortrag lauschte, von SklavInnen Essen angereicht wurde, die weder von Romantik noch Freiheit träumen konnten? Lästige Details. Ähnlich wenig scherte sich auch die gebürtige österreichische Prinzessin und spätere Königin von Frankreich, Marie Antoinette, um die Sorgen und Nöte des Volkes auf den Straßen von Paris. In ihrer Freizeit verkleidete sie sich lieber als Schäferin und lebte in einem eigens dafür angelegten malerischen Fake-Bauerndörfchen auf dem Gelände des Schlosses von Versailles. Der Hameau de la Reine, also der Weiler der Königin, war freilich nur von außen rustikal, innen war die Ausstattung edel. Schließlich muss man es mit der volksnahen Realität ja auch nicht zu weit treiben. Das Dorf verfügte auch über eine Windmühle, allerdings eine, deren Flügel noch nicht mal funktionierten, geschweige denn, dass dort irgendwas gemahlen wurde. Um dem Ganzen aber dennoch einen authentischen Anstrich zu verpassen, wurden in Fischerhütte und Gehöften ein paar echte Menschen einquartiert, die den jeweiligen Gewerken nachzugehen hatten und am Ende des Sommers sogar die Felder abernten konnten. Sozial gerecht war an der ganzen Nummer nichts. Aber Urlaub machen würde man da trotzdem gerne. Das vielleicht prominenteste historische Vorbild für den Rückzug ins Private und damit die eskapistische Weltflucht ist die Periode des Biedermeier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das klassische Bild, wie es sich uns auch heute noch von Gemälden der Zeit in Ausstellungsräumen präsentiert, die heile Welt der kleinen Familie auf adretten Möbeln lesend, spielend, handarbeitend im vom Nachmittagslicht durchfluteten Salon. Der Inbegriff von Heimeligkeit und von Spießertum. Zumindest aus heutiger Sicht. Was sich vor den Fenstern dieser trauten Idylle abspielte, war deutlich aufrüttelnder. In den vergangenen Jahrzehnten hatten weite Teile Europas und vor allem die Herrscherhäuser des ganzen Kontinents ängstlich nach Frankreich geblickt. Die Französische Revolution mit ihren Guillotinen hatte das Manifest der unverrückbar von Gott eingesetzten Herrscherklasse ins Wanken gebracht. Ein Aufbegehren der einfachen Leute, das allerdings gar nicht mal so viel später in der Alleinherrschaft Napoleons und verheerenden Kriegswirren mündete. Der Vormärz, das aus der Rückschau ziemlich harmlose deutsche Pendant zur Französischen Revolution, reichte trotzdem aus, Teile des gesettelten Bürgertums gehörig in Unruhe zu versetzen. Sich ob dieser immer komplexer werdenden Weltordnung in die eigenen vier Wände zurückziehen zu wollen und alles andere auszusperren, durchaus nachvollziehbar. Auch in der heutigen, ebenfalls unsicheren Zeit haben viele von uns ein ähnliches Bedürfnis. Kein Wunder also, dass es eine gewisse Sehnsucht gibt, sich von der Welt abzuwenden und zumindest ästhetisch in eine Ära des Neo-Biedermeier zu stürzen.